redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, geilurbanen Unterhaltungsmatinee mit kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet, die an fragen@vrind.de geschickt werden. Hier ist die erste Vrindheit 2018 mit Alexandra Tobor
und Holger Klein.
Guten Tag.
Guten Tag, alles Gute
gut reingerutscht.
Gut rausgeflutscht.
Ich habe ja immer so ein bisschen das Problem, dass ich immer nicht weiß, was ich sagen soll. Frohes neues Jahr, gutes neues Jahr, gesundes neues Jahr, glückliches neues Jahr. Was sagt man? Irgendwie finde ich, klingt alles irgendwie komisch.
Ja, ich hasse diese Floskel sowieso. Ich finde das so, das ist für mich eine Zumutung, dass ich jetzt immer dran denken muss, dass ich auch jedem ein frohes neues Jahr wünsche. Das könnte man sich doch auch sparen, oder? Das ist doch klar, ja, dass ich niemandem ein schlechtes neues Jahr wünsche.
Könnte man sich genauso sparen wie Silvesterpartys und Privatböllerei.
Ja, so sieht's aus.
Was ich ja echt erstaunlich, ist das bei euch auch so? Also es liegt ja dann überall, liegen ja die Böllerreste rum. Ich habe gefühlt noch nie so viele leere Patronenhülsen von Schreckschusswaffen rumliegen sehen wie dieses Jahr.
Ehrlich?
Ja.
Hui. Also ich muss sagen, dass ich hier von dem Müll nichts mitbekomme. Der ist jetzt schon weg. Ich gucke gerade aus dem Fenster. Da liegt noch ein bisschen was rum, aber also irgendwie von dem Müllberg ist das weit entfernt. Also ich kann hier
Müllberg habe ich hier auch nicht bei mir in der Siedlung. Das ist entspannt, ja.
Zum Thema Böllerei habe ich nichts zu melden, aber ich habe eine wichtige Durchsage zu machen.
Du hast eine wichtige Durchsage zu machen?
Ja, die habe ich hier schon mal gemacht, aber das ist nur so ein kleiner Reminder. Und zwar habe ich ja eine Lesung am 16.01. in Mainz, im Landesmuseum Mainz, um 18 Uhr. Und ich freue mich immer über Füllmaterial aus der Vrindheit, also nicht Material, das ist natürlich menschenverachtend.
Menschenmaterial.
Ich meine selbstverständlich, meine lieben Hörerinnen und Hörer, über die freue ich mich. Wenn Sie ein bisschen dieses normale Publikum, das aus Verzweifelten besteht, bereichern, bereichern durch Ihre Anwesenheit. Und wie ich schon sagte, bringt Deko-Gegenstände mit. Oder du sagtest das damals scherzhaft, als ich gesagt habe, dass ich in der Regel eine Ananas bei mir habe auf Lesungen. Mhm. Wahrscheinlich erinnerst du dich an gar nichts mehr, stimmt's?
Genau.
Ja, habe ich mir gedacht.
Jedenfalls, ich wollte gerade schon fragen, eine Ananas? Und dann habe ich mir gedacht, wahrscheinlich habe ich genau das schon mal gesagt.
Genau. Mhm. Wie auch immer, ich kenne die Räumlichkeiten des Landesmuseums nicht. Ich habe jetzt mal ein bisschen Bilder gegoogelt und es könnte sein, dass das alles in so einer weißen Katakombe stattfindet. Ui. Also Deko gibt es nicht viel. Ihr könnt Deko mitbringen. Am besten irgendwelche Gegenstände, die ihr mit Polen oder Deutschland assoziiert oder mit dem Westen oder dem Osten. Vielleicht hat ja jemand noch irgend so eine komische kommunistische Gedenkmedaille oder sowas oder andere Südfrüchte. Ja, ich freue mich immer über Südfrüchte.
Südfrüchte, ist das so ein Herkunftsding?
Ja, Südfrüchte gab es halt nicht im Osten.
Ja.
Deswegen nehme ich auch die Ananas immer mit zu den Lesungen, um das visuell noch mal so deutlich zu machen, dass das ein Ding der Unmöglichkeit war.
Das brauche ich wenigstens nicht nach der Ananas zu fragen. Das ist doch schon mal gut.
Ja.
Mich hingegen.
Naja, also,
mich hingegen. Ja, bitte, Frau Tobor, bitte.
Das war awkward. Nein,
bitte.
Nein, das war extrem misslungen. Ich hatte wirklich nichts mehr zu sagen.
Ja, jetzt musste es aber. Ja, mich hingegen erreichen erste Interviewanfragen zu meinem neuen Buch. Ja.
Ernsthaft? Ach, das musst du, komm bitte, vertiefe das. Von welcher Seite kommen diese Anfragen?
Nein, das war jetzt, also ich habe eine Anfrage, eine Lesung zu halten bekommen. Eine Anfrage, eine Lesung zu halten und eine Interviewanfrage zum neuen Buch und zwar von, es ist ja egal, weil findet ja nicht statt, also wird es auch sicherlich kein Interview geben und mit Sicherheit auch keine Lesung, obwohl das mit der Lesung, da habe ich dann kurzfristig gedacht oder kurzzeitig, vielleicht sage ich das einfach zu und dann tut mir das alles ein und dann komme ich hin und sage, edgy bitch.
Weißt du, was ich mir mal überlegt habe? Ich bin ja immer dagegen, wenn du sagst, ja, lass mal die Brindheit live machen, weil ich habe halt keinen Bock drauf. Ich will nicht die Brindheit live machen. Nein, ich hasse nicht Menschen, das ist nicht das Ding. Ich hasse es, fotografiert, gefilmt und betwittert zu werden. Und dass man das halt dann überall streamen kann und so, das mag ich einfach nicht. Da geht auch so diese Wohnzimmerstimmung verloren, die ich sehr schätze. Also ich kann einen Saal von 100 Leuten meinetwegen füllen oder 200 und das ist mir alles recht. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Aber sobald da Leute sitzen, die alle auf ihr Handy starren und live twittern, was ich da gerade sage oder was du sagst oder #Konferenz leck mich am Arsch, habe ich einfach keinen Bock drauf. Und ich habe mir letztens so überlegt, ob wir denn nicht mal so eine Podcaster-Lesung machen könnten, weil ich schreibe Bücher, die Kada schreibt Bücher und du hast das Buch zwar nicht geschrieben, aber wäre es so undenkbar, einfach mal ein kleines Textchen von dir vorzulesen?
Nee, natürlich nicht.
Du könntest ja durchaus über ein bestimmtes Thema was lesen, zum Beispiel, aber weiß ich nicht, vielleicht hast du über Verschwörungstheorien ein Kapitel angefangen.
Aber wo bleibt denn da die Unterhaltung? Also das Schöne an der Vrindheit ist ja, dass es doch gerne mal sich ins Absurde steigert.
Das ist ja so meine Hoffnung.
Meine Hoffnung dabei ist ja, wenn wir sagen, wir machen die Vrindheit live und das Publikum darf die Fragen stellen live, dass es dann halt irgendwie automatisch lustig wird, weil wir halt Deppen sind, die so tun, als hätten wir zu jedem eine Ahnung. Und das ist so bei einer Lesung, das ist ja dann wieder so, weißt du, das ist dann wieder so, wie nennt man das denn? Das ist dann so durchchoreografiert von vornherein.
Ja, das mag ich, aber man kann es ja auch so machen, dass durchchoreografiertes und sehr spontanes einander abwechseln. Dann ist es nämlich eine gute Mischung. So mache ich das bei meinen Lesungen immer. Ich lese ein bisschen und dann wird's gelabert. Dann lese ich wieder ein bisschen, dann zeige ich Bilder und dann lasse ich mich mit Südfrüchten bewerfen. Und da hast du halt ein Programm, wo für jeden was dabei ist und das auch sehr abwechslungsreich ist. Und ich persönlich glaube nicht, dass ich leistungsfähig wäre, wenn ich mit dir auf der Bühne sitzen würde. Für mich funktioniert Bühne nur, wenn ich der Alleinige bin, der sie bespielt. Sobald ein anderer da ist, konzentriere ich mich total auf die Dynamik oder ich konzentriere mich aufs Publikum. Ich weiß nicht, wie soll ich das beschreiben? Ich glaube, ich könnte das nicht. Ich glaube, ich könnte nicht mit dir spontan rumlabern auf der Bühne, weil mich das außenrum viel zu sehr ablenken würde. Ich bin gut in dem, was ich hier mache, weil ich jederzeit meine Augen schließen kann und weil ich hier im Pyjama sitzen kann und weil ich nicht in 200 Gesichter gucken muss.
Du kannst dich ja mit dem Rücken zum Publikum setzen. Das habe ich ja bei meinem ersten öffentlichen Podcast auch gemacht.
Ganz tolle Idee. Ganz tolle Idee.
Naja gut, dann halt Podcasterlesung.
Ja, weiß nicht.
Ich
will es einfach nur in den Raum stellen. Vielleicht würde es ja funktionieren. Man muss ja nicht immer so experimentiert unfreudig sein und einfach nur alle Podcast-Formate in Real-Life-Format überführen. Man kann sich ja immer was Neues einfallen lassen.
Ja, das ist ja so mein Problem mit öffentlich Podcasten, dass einfach diese Übertragung dessen, was wir hier tun, ins Real-Life, finde ich immer nicht genug. Darum fände ich das bei der Vrindheit halt gerade geil, weil die Vrindheit eigentlich eine Publikumsveranstaltung ist. Ja. Aber gut, ja.
Ja, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Irgendjemand wird es filmen und auf YouTube reinstellen. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich nicht möchte.
Ja. Und das kriegst du auch nicht ausgehebelt, ja.
Nee.
Also höchstens, wenn wir es auf dem Chaos Communication Kongress machen und dann das VOC, also das Video Operations Center, bitten, kein Video davon anzufertigen. Dann kann das funktionieren.
Ja.
Aber ja. Das wäre halt auch ein bisschen albern, das auf so einer Bühne vor 3000 Leuten, wovon die Hälfte sich fragt, ey, was machen die da eigentlich? Sind die bekloppt? Obwohl das wiederum ganz lustig wäre. Naja.
Was sind Podcasts? Weißt du, Podcasts, ich finde, das Geile an Podcasts ist, dass du jederzeit Stopp oder Pause drücken kannst. Und du kannst aus einer Veranstaltung nicht einfach so rein und raus gehen. Wenn die Leute das machen würden, fände ich es halt total unhöflich. Das geht mich auch nichts an.
Was wir machen könnten, ist, wir könnten, aber dazu müsstest du zum Kongress kommen, wir könnten einen Tisch einrichten irgendwo, wo wir sitzen und wo immer nur einer vorbeikommen und eine Frage stellen darf und die erörtern wir dann. Und dann gehen wir erstmal wieder einen Kaffee trinken oder sowas.
Ja, das ist auch gut.
Aber ja, nee, also ich weiß schon, ich krieg dich sowieso nicht dazu, dich auf eine große Bühne zu setzen, darum wollte ich da auch nicht mehr nielen. Aber Hammer, schön wär's gewesen.
Mich,
schön wär's
du kriegst gewesen. Mich in ein Stadion, solange keine Kameras auf mich gerichtet sind.
Ja, aber das ist leider heutzutage nicht mehr vermeidbar.
Genau. Ja. Also, uncooler Alex.
Okay, echt wieder. Voll lame. Ja. Das ganze Netz voller Selfies, aber da kriegst du dann, naja. Na, dann kommen wir zu den Fragen. Weil passiert ist ja eh nicht viel. Also jedenfalls Weihnachten, Neujahr. Ich finde ja, wie findest du, hast du Silvester gefeiert? Ich finde ja Silvesterpartys immer kacke.
Ich feiere doch nicht Silvester. Nein, okay, natürlich cool. Habe ich Silvester nicht gefeiert. Ich war zu Hause und habe rumgehangen.
Sehr gut, wie es sich gehört. Kommen wir zu den Fragen. Stefan schreibt, kauft ihr Zucker von Ja oder von Südzucker? Rein chemisch dürfte da doch eigentlich kein Unterschied bestehen, oder? Ich wusste gar nicht, dass es zwischen dem Zucker von Ja und von Südzucker ist. Kommt der nicht von Südzucker? Ist das nicht egal? Ist doch Zucker.
Das könnte sein, dass Ja einfach nur die Abfälle von so einem anderen nimmt.
Den Zuckerbruch.
Ja. Und es ist absolut richtig, dass da chemisch kein Unterschied besteht. Aber vielleicht spielt es ja eine Rolle, wie fein der Zucker ist.
Ich habe keine Ahnung.
Vielleicht gibt es da Unterschiede. Wie ich auch immer. Das ist etwas für uns Normalverbraucher von Zucker, ist das nicht bedeutsam, wenn wir Bäcker wären. Vielleicht würde das da einen Unterschied machen, wie fein der Zucker ist.
Ich habe mir auch ehrlich gesagt noch nie Gedanken darüber gemacht, was ich für Zucker kaufe. Ich merke halt irgendwie alle 3 Jahre mal, oh, kein Zucker. Und dann kaufe ich halt bei nächster Gelegenheit, bei der ich in irgendeinem Laden bin, halt ein Kilo Zucker. Da bin ich irgendwie nicht, ja. Ja, nee, da. Das, nee. Die Sina schreibt, meine Tante hat mir soeben einen Artikel der NZZ am Sonntag weitergeleitet. Darin geht es um die sogenannten Kümmerarbeiterinnen, auf Englisch Worry Work. Der Autorin zufolge sei die weibliche Kümmerarbeit gar eins der größten Hindernisse für den weiblichen Gleichberechtigungslauf im bezahlten Berufsleben. Als Beispiel werden genannt die unsichtbare Arbeit, ohne die nichts geht. Einladen, organisieren, sich erinnern, dass der Neffe Vegetarier ist, die Kinder ermahnen, Geschenke zu verdanken, den Termin nicht vergessen, an dem die Grünabfuhr die Bäume einsammelt. Ich finde die Theorie sehr fragwürdig, zumal das Verhalten in einer Beziehung mit dem Berufsleben gleichgestellt wird. Bin ich mit 25 zu jung, um das zu verstehen? Was meint ihr dazu? Liebe Grüße aus der Schweiz. Care-Arbeit wird das glaube ich, auch oft genannt. Ne?
Hat nichts mit dem, ja, Care-Work oder Care-Arbeit, Kümmerarbeit. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, dass sie das nicht versteht. Sondern damit, dass sie es, glaube ich, nicht richtig versteht. Die kritisiert ja so diese Vermengung von das, was man halt privat beziehungstechnisch mit Beziehungsarbeit macht und dem, womit man sein Geld verdient.
Ja.
Aber, dass diese Kümmerarbeit sich negativ auf die Erfolgschancen von Frauen auswirkt, hat etwas damit zu tun, dass in dem Moment, wo du dir über so eine Scheiße Gedanken machst, du deine Kapazitäten verbrauchst, dir um andere Sachen Sorgen zu machen. Wenn du jetzt eine Frau bist zum Beispiel, wenn du ein Mann bist, der irgendeine Sache beruflich verfolgt, stell dir vor, du bist Intellektueller, bist ein Professor, ne, auf der Uni, und dann kommst du nach Hause und deine Frau hat schon alles gekocht, hat sich um die Kinder gekümmert und du sagst, ich gehe jetzt in mein Studierzimmer. Ja, und dann ziehst du dich halt zurück mit deiner Pfeife und dann vertiefst du dich bis in die Nacht in das, was auch immer du da machst mit deiner Weiterbildung. Und eine Frau, die ihren Kopf permanent damit beschäftigt, ob es allen gut geht, ob jeder was zu essen hat, wann der Cousin Geburtstag hat, ja, da muss man noch schnell in die Stadt und ein Geschenk holen. Die hat doch gar keine Kapazitäten mehr, um ihre beruflichen Ziele zu verfolgen. Also klar, die kann ja noch berufstätig sein weiterhin, aber die wird nie die gleiche Qualität erreichen, weil sie nicht die gleiche Intensität an den Tag legt beim Arbeiten. Und das ist der Grund, warum diese Kümmerarbeit die beruflichen Chancen von Frauen massiv verschlechtert. Und es wäre mehr Gleichheit erreicht, wenn Männer sich auch kümmern würden. Und das würde erstmal ihre gewohnte Performance verschlechtern. Mhm. Das heißt, das Tempo würde dann ein bisschen runtergefahren. Gleichzeitig erlaubt es aber den Frauen, sich anzugleichen.
Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich diese Care-Arbeit, also sich um die Kinder kümmern, sich um den Haushalt kümmern, sich um zu pflegende Verwandtschaft zu kümmern und sowas, durchaus in Geld ausgedrückt werden kann, denn das ist eine Leistung, die da erbracht wird. Wenn nämlich der Herr Professor nach Hause kommt und es ist aufgeräumt, das Essen ist gekocht, dann muss er das, wie du schon sagtest, nicht machen. Das heißt, es lässt sich sehr wohl in Geld ausdrücken, was diese Arbeit wert ist und sollte, zumindest wenn es um Altersversorgung geht, da dann vielleicht auch irgendwie ja Einfluss, die Höhe der Altersversorgung der Leute, die die Care-Arbeit machen, beeinflussen. Also das,
ich sag mal so, der sollte nicht seine Frau dafür bezahlen, dass sie das macht, sondern die Haushälterin. Nein.
Genau, eben. Er müsste, wenn die Frau nicht da wäre, müsste er eine bestimmte Summe dafür aufbringen, dass diese Arbeit geleistet wird. Und diese Summe, die sollte, finde ich, dringend beziffert werden, damit wir ja tatsächlich auch mal ja einen Maßstab dafür haben, ein Gespür dafür haben.
Für den Wert dieser Arbeit.
Genau, ja. Für den Wert dieser Arbeit. Es gibt hier eine ähnliche Diskussion bei der Natur. Es gibt die Ökosystemdienstleistung. Da versuchen Wirtschaftswissenschaftler zu berechnen, wie viel ist es eigentlich wert in Geld, dass Bienen Blumen bestäuben? Also wie viel Geld müssten wir eigentlich ausgeben, wenn es keine Bienen gäbe?
Aha.
So, und in dem Moment, wo du weißt, was eine Ökosystemdienstleistung wert ist in Geld, kannst du auch viel besser darüber diskutieren. Ja, dann hast du halt nicht mehr so ein esoterisches, erst sterben die Bienen aus, dann der Mensch und sowas. sondern du kannst halt sagen, so, wenn die Bienen aussterben, dann kostet das diese Volkswirtschaft jährlich 17 Milliarden Euro oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Was es wirklich kostet. Ich finde das sehr, sehr gut und wichtig, einfach um Vergleichbarkeit auch herzustellen und um ja auch politisches Handeln dadurch sauber zu legitimieren. Also nicht durch Geraune zu legitimieren, sondern so zu legitimieren, dass man so, pass mal auf, die Arbeit, die deine Ehefrau dir abnimmt, ist pro Tag 150 Euro wert. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das in die Rente zum Beispiel verbaut bekommen und so. Und gleichzeitig hast du ja auch immer noch so ein Problem des Sozialprestiges. Ja, die ist nur Hausfrau.
Ja, genau.
Aber in dem Moment, wo du beziffern kannst, ja, die ist nur Hausfrau, aber die Arbeit einer Hausfrau ist jährlich, keine Ahnung, 56.000 Euro wert. In dem Moment wird das dann halt auch nicht mehr so herabgewürdigt.
Ja, genau. Ja. Und das Tragische ist aber auch, dass viele Frauen sich gar nicht bewusst sind, dass sie da eine Arbeit leisten, sondern sie sehen das als etwas ganz Selbstverständliches an. Das ist ihre selbstverständliche Aufgabe als Mensch, sich zu sorgen, sich zu kümmern.
Ja.
Und dann leiden sie natürlich darunter, vor allem, wenn sie berufliche Ambitionen haben.
Ja.
Ja.
Gleichzeitig muss man das auch als Kapitalismuskritik verstehen, denn letztendlich ist natürlich in dem Moment, wo du hingehst und das in Geld ausdrückst, was die Hausfrau leistet, hat der Kapitalismus natürlich auch die Privatsphäre durchdrungen. Ja, wobei die Frage ist, ob er das nicht ohnehin macht und eine Bezifferung von Care-Arbeit das nur sichtbar macht, was ich viel eher vermuten würde.
Mhm.
Ja. Martin fragt, wie viel WLAN-Geräte habt ihr im Einsatz?
Warte mal. Genau. MacBook Air, iPhone, Kindle Reader, Drucker.
Stimmt, der Drucker 4. Ja auch. Was habe ich denn? Ich habe 2 Computer, iPhone, ein iPad, das sind jetzt 4, ne? Ein Kindle habe ich auch, stimmt, sind 5, der Drucker sind 6 und ich habe ein Internetradio, das sind 7.
Mhm.
Tja.
Also, ich habe 4, du hast 7, du gewinnst.
Gewonnen. Nina wüsste gerne, ob wir andere Podcaster auch als Konkurrenten sehen.
Nee, niemals. Absolut null. Also, ich bin außer Konkurrenz. Nee, ich bin wirklich außer Konkurrenz, weil ich das so möchte. Ich wollte immer mein Ding machen. Ich habe einen großen Drang nach Originalität. Und deswegen schiele ich auch nie darauf, was andere so machen und wie ich es ihnen nachmachen kann, weißt du? Sondern, also wenn irgendjemand das Gleiche macht, was ich mache, dann mache ich irgendwas falsch.
Hä?
Ich habe immer versucht, etwas zu machen, was sonst kein anderer macht, weil ich Konkurrenz einfach nicht mag. Und was ich durchaus kenne, ist so Neid auf Hörerzahlen oder so.
Mhm.
Aber ich weiß nicht, ich wollte vor drei Jahren ungefähr, wollte ich so eine Podcast-Reihe machen zum Thema Hochsensibilität.
Mhm.
Mir ist es nämlich extrem wichtig, dass das Thema mal aus einer wissenschaftlichen und rationalen, also Thinking Man's Perspektive beleuchtet wird, weil das das Thema gibt es und es wurde massiv vereinnahmt von Esoterik-Spinnern auf der einen Seite und von solchen Bullshit-Coaches.
Ja, gibt es da überhaupt Arbeiten drüber, also seriöse Arbeiten?
Ja, gibt es.
Okay.
Mittlerweile schon. Es gibt auf jeden Fall sehr viel klügere Arten, über das Thema zu sprechen, als dies halt getan wird.
Ja.
Und ich habe letztens mit großem Schrecken festgestellt, dass es mittlerweile auf dem deutschen Markt sehr viele Podcasts zum Thema Hochsensibilität gibt und die sind...
Die kommen aber alle aus diesem Live-Coaching, aus dieser Live-Coaching-Ecke.
So, oh, ich kann sie nicht ertragen. Ich könnte jedes Mal das Telefon gegen die Wand schmeißen, wenn ich da mal wieder reinhöre. Das sind solche Leute, die den Hörer mit Du ansprechen.
Mhm.
Ich möchte dir heute ein paar Methoden zeigen, wie du mit Meditation bla bla bla.
Ja, 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 ja.
Oh, furchtbar. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Leute mir mein Publikum schon weggenommen haben.
Verstehe, weißt du? Ja.
Die sind schon alle abgefischt. Die haben alle schon ihre Klicken, ihre Gruppen und ich kann da gar nichts mehr tun.
Mhm.
Und das ist eine Sache, wo ich wirklich diese Podcaster als Konkurrenz empfinde. Also mit dem Ergebnis aber, dass ich gedacht habe, na, ich will mich dieser Konkurrenz nicht stellen. Ich will denn jetzt nicht beweisen, dass ich es besser mache, weil die haben ja eh schon alle abgefangen.
Ja.
Und, weißt du?
Ja, so kenne ich das auch, dass ich irgendwie eine Programmidee habe und die gibt's dann plötzlich woanders und dann lasse ich die bleiben.
Ja, genau.
Aber so prinzipiell betrachte ich die schon als Konkurrenz, aber ich weigere mich, mit denen zu konkurrieren. Das ist es eher so. Also es ist halt so, ich lebe halt davon, ne? Also ich lebe halt von den Zuwendungen der Hörerschaft. Und wenn ich sehe, dass, ne, also wäre ich der einzige Podcaster, wäre ich stinkreich. Ne? Dadurch, dass es viele gibt, bin ich das nicht. Und je mehr dazukommen, desto größer natürlich auch die Gefahr, sag ich mal, Wahrscheinlichkeit vielleicht noch nicht mal, aber desto größer die Gefahr, dass mein Einkommen sich schmälert. So gesehen sehe ich das dann schon als Konkurrenz und so gesehen denke ich auch oft so, ui, das ist ja ganz toll, dass das jetzt in die Masse geht so langsam, aber hoffentlich ist die Masse dann auch hinterher immer noch bereit, mir eine Mark in den Hut zu werfen.
Ja.
Das ist so ein bisschen die finanzielle Seite da. Dann konkurriere ich natürlich ganz explizit mit anderen Podcastern um Auftragsproduktionen. Also die Auftragsproduzenten, die gehen jetzt halt nicht unbedingt hin und sagen, hier Holgi, wir finden dich so toll, mach das mal, sondern die fragen halt 3-4 Leute an und sagen, wir haben so und so ein Budget, was kannst du dafür liefern? Und da hast du natürlich auch eine Konkurrenzsituation und zwar eine richtige Konkurrenzsituation, wo du dir überlegst, was könnte ich anbieten, was ich besser mache oder anders mache als meine möglichen Konkurrenten. Aber was ich halt nicht mache, das ist genau das Gleiche wie bei dir, ich gucke halt nicht, was macht denn eigentlich, wie macht eigentlich Tim Pritlove seine Sendung, was kann ich mir denn davon eigentlich abgucken? Das mache ich nicht. Also das fände ich auch albern. Also da mache ich halt auch tatsächlich das so, wie ich das für richtig halte und habe halt einfach das Glück, dass das genug Leute gut genug finden, was ich da mache.
Ja,
und wem ich es tatsächlich neide oder vielleicht auch eher, wem ich die Aufmerksamkeit nicht gönne, sagen wir mal so, welchen Podcastern ich die Aufmerksamkeit nicht gönne, sind diejenigen, die Podcasts nicht um ihrer selbst willen machen. Also wir machen das um unserer selbst willen. Wir produzieren Podcasts, weil wir Podcaster sind.
Ja.
Jetzt gibt es aber zunehmend, da braucht man sich nur mal die iTunes-Charts anzugucken, eben diese ganzen Live-Coaching-Podcasts, die da so gibt, die du beschrieben hast, die betrachten den Podcast nur als, O-Ton ist das, von einer Podcasterin, mit der ich da mal gesprochen habe, als Mittel, um Reichweite zu generieren.
Ja.
Und zwar für ihr eigentliches Produkt, was auch immer das ist. Dieses Produkt sind dann oft so Beratungsdienstleistungen. Ich komme bei dir zu, ne? Personal Trainer, Ernährungsberatung, Glücksberatung und Farbberatung. Und das, das ärgert mich tatsächlich, weil die spült es hoch. Aus irgendwelchen Gründen spült es die nach oben. Und es spült halt die, die das machen, weil sie Sendungen produzieren wollen, zum Sendungen produzieren, die spült es dabei nach unten in diesen Charts.
Ja.
Das ist was mich wirklich ärgert, wo ich auch oft denke so, ey, ihr Arschgeigen, ihr habt eigentlich, habt ihr überhaupt nichts zu erzählen, außer den Scheiß, den ihr dann hinterher gerne nochmal in Seminaren verkaufen wollen würdet. Das ist so ein Ansatz, der mir nicht gefällt. Also wenn die sagen so, ich verkaufe Seminare und ich mache auch einen Podcast, weil ich das geil finde, meine Inhalte auch über den Podcast zu transportieren, okay. Aber einfach nur weil gerade Podcasts das dicke Ding sind oder sowas, da nochmal was zu produzieren, um da auch noch Leute abzufischen und die eigentlich dann auf die eigene Seite zu holen, wo dann auch nochmal Werbung läuft und so, das ist irgendwie, dabei fühle ich mich nicht wohl.
Ja.
Und ich denke auch dann, die machen es eher kaputt, als dass sie es befördern, habe ich auch das Gefühl.
Ja.
Wobei, das wird auch eher die Zeit zeigen. Ob das wirklich so ist, müssen wir sehen.
Ja, und zum Thema Konkurrenz, ich finde auch, dass das Podcast ein Medium ist, das extrem von der Persönlichkeit seiner Macher lebt. Und Persönlichkeit ist etwas sehr Originäres oder Originelles. Und ich und die Kada, wir können jetzt auch hergehen und sagen, hier Patrick Breitenbach und der andere von Soziopod sind jetzt unsere Konkurrenz, weil im Grunde machen sie etwas sehr, sehr Ähnliches.
Ja.
Wie wir.
Aber die machen es halt auf ihre Weise.
Aber sie machen es auf ihre Weise. Wir sind beide Frauen. Wir haben auch noch diese weibliche Perspektive. Wir haben alle vier haben wir unseren ganz eigenen Stil.
Ja.
Und deswegen würde ich niemals auf die Idee kommen, diese beiden jetzt als Konkurrenz zu sehen, obwohl wir ein relativ ähnliches Produkt haben.
Ich auch nicht, tatsächlich. Ja. Wobei der Markt ja auch noch groß ist. Das ist ja auch noch ein Vorteil, den wir haben. Das kann ja noch weiter, das kann ja ohne Ende weiter wachsen, ohne dass wir uns gegenseitig noch irgendwie die Hörerbasis abfischen und ja. Naja, ja. Peter fragt, wie reagieren Menschen, also an dich, Peter fragt, wie reagieren Menschen, über die du in der Vrindheit eindeutig identifizierbar sprichst, im wahren Leben darauf? Ich denke da zum Beispiel an die 22-jährige Studentin, die wie ein 10-jähriger Junge aussah, oder deine Eltern.
Also, hör mal zu. Die Studentin, die weiß nicht, wer ich bin. Die weiß nicht, wie ich heiße. Die erinnert sich nicht an mich.
Und deine Eltern auch nicht.
Wie exakt. Ja, also, die kann mich quasi nicht. Ich rede oft über Leute in Podcasts, stimmt. Aber das sind Leute, von denen ich zu 90% sicher bin, dass sie keine Podcast-Hörer sind und schon gar nicht die Vrindheit hören und mich auch gar nicht jetzt identifizieren würden, weil sie so weit in meiner Vergangenheit zurückliegen, dass das einfach keine Connection mehr besteht. Und wenn ich über meine Eltern rede, ganz ehrlich, ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwas super Schlimmes in der Vrindheit über meine Eltern gesagt zu haben. Also.
Die hören das hier?
Meine Mutter hört hin und wieder die Vrindheit, mein Vater auch.
Krass. Ist ja ein Ding.
Habe ich letzte Sendung schon erzählt, aber gut.
Echt? Habe ich wohl vergessen.
Ja. Ja. Nee, also, echt? Ich meine, das würde mich jetzt interessieren. Entsteht wirklich der Eindruck, dass ich über andere Leute lästere in der Vrindheit? Weil
nee, und falls du das tust, sind das aber immer Leute, die, also, die sich, glaube ich, schwer identifizieren lassen oder sich identifizieren können. Und selbst wenn, dann sind das ja in der Regel Geschichten, die irgendwie 15 Jahre alt sind oder sowas, die du erzählst.
Ja, eben. Also.
Und also wer sich heute, also wer heute noch genauso ist wie vor 15 Jahren, der hat ein ganz anderes Problem, als dass du dich drüber lustig machen könntest.
Ja.
Also der sollte sich dringend mal einen Therapeuten suchen, weil man verändert sich.
Außerdem, hey, es gibt wirklich ganz viele 22-jährige Studentinnen, die wie 10-jährige Jungs aussehen, ja? Und wenn ich über Leute aus meiner Vergangenheit spreche, dann sage ich auch nicht ihren Namen.
Nee, eben. Ich glaube, der konkreteste Name, den du je genannt hattest, war Deathlev.
Ja.
Aber das ist halt auch ewig her. Und selbst wenn Deathlev sich erkennt, hat er hoffentlich die Größe, sich darüber zu amüsieren.
Ich sag mal so, es gibt einen Podcast-Hörer, mit dem hatte ich neulich Kontakt aufgenommen. Der ist mit Deathlev befreundet.
Nee, echt?
Und der hat sogar Deathlev neulich gefragt, ob Deathlev sich an mich erinnert.
Ja.
Und er erinnert sich an mich.
Wie geil ist das denn?
Ich weiß aber nicht, ob er ihm jetzt gesteckt hat, dass es die Vrindheit gibt und ich da regelmäßig über Deathlev spreche. Ja, das weiß ich nicht und das traue ich mich ehrlich gesagt auch nicht zu fragen, weil es zu peinlich wäre. Aber so kann es kommen, weißt du?
Das ist cool.
Ja.
Aber wie hat der das gemacht? Ja, nee, Deathlev, den kenne ich noch. Wie ist der da drauf gekommen? Weil so genau hast du den doch auch wieder nicht beschrieben.
Nein, das war nicht so, das ist anders gekommen.
Okay.
Das war einfach jemand, der meine Podcasts hört und den ich jetzt über seine berufliche Tätigkeit eher kennengelernt habe.
Okay.
Und der hat mir dann gesagt, dass er mit Deslev befreundet ist.
Großartig.
Und, ach ja, ich muss noch dazu sagen, der war auch schon damals mit Deslev befreundet und ich kenne den auch noch aus dieser Zeit, also diesen Freund.
Ah, okay.
Sozusagen ja, okay, im Internet wiedergefunden. Okay,
verstehe.
Weißt du?
Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte wirklich, da wäre so einer so, hat das gehört und gesagt, Mensch, das ist doch der Horst Meier, den kenne ich doch. Weil das wäre dann ein bisschen hart, weil so genau hast du ihn nicht beschrieben. Naja. Ja. Frage von Jan. Ihr steht an einer Wurstbude und habt Currywurst bestellt. Ist die Currywurst mit Rindswurst oder Bratwurst?
Ich
völlig
ja nicht, ne?
Falsche
Wurst
Frage.
Ekelt mich. Was ist überhaupt der Unterschied? Ich habe keine Ahnung von Wurst.
Es gibt keinen Unterschied.
Würde mehr Wissen über Wurst meine Wurstangst abbauen?
Es gibt zwischen Rindswurst und Bratwurst gibt es keinen Unterschied. Wo es einen Unterschied gibt, ist Rindswurst und Schweinswurst. Ne? Ob das aus dem Rind oder aus dem Schwein gemacht wird. Und es gibt einen Unterschied zwischen Bratwurst und Brühwurst. Denn in einer Bratwurst ist im Darm Brät. Ne? In einer Brühwurst ist im Darm auch Brät. Es ist oft feiner. Also Brühwurst ist so klassisch so hier, ne, Knackwurst, ne, so Deutschländerwürstchen. So, das ist eine Brühwurst. So, in der Brühwurst ist das Brät oft feiner als in der Bratwurst. Aber vor allen Dingen ist die Brühwurst gebrüht, bevor sie gebraten wird. Und die Bratwurst, da ist halt das Brät einfach so drin. Die kann auch mal geräuchert sein oder sonst was, aber sie ist halt nicht gebrüht. Darum ist es eine Bratwurst. Das ist der Unterschied. Ja? So.
Okay,
das heißt, die Frage
fest,
muss
das
lauten.
Das Wissen über Wurst hat meine Angst vor Wurst nicht abgebaut.
Die Frage muss also lauten,
vergrößert.
Ist die Currywurst eine Brühwurst oder eine Bratwurst? Oder die Frage muss lauten, ist die Currywurst eine Rindswurst oder eine Schweinswurst? Lieber Jan, stell die Frage doch nochmal.
Diese Frage war einfach kategorisch falsch.
Genau.
Kategorischer
genau.
Fehler.
Ich weiß jetzt nicht, was er wissen will. Ob er jetzt wissen will, ob ich eine Schweins- oder Rindwurst oder ob ich eine Brat- oder Brühwurst als Currywurst haben will, das müsste er dann nochmal fragen. Fragen kannst du das, mein lieber Jan? Fragen@rind.de ist die einzige Adresse, unter der Fragen eingeliefert werden dürfen. Und wenn du Glück hast,
die allereinzigste.
Und wenn du Glück hast, beantworten wir diese Frage sogar genauso zeitnah wie deine letzte Frage. Die ist vom 14.01.2016. Das ist ja ein knappes Jahr. Das geht ja noch. So. Robert schreibt, besonders reifer, stinkender Käse gilt unter Feinschmeckern als Delikatesse. Bei euch auch?
Ich mag Käse ja generell ganz gern. Und ich hasse den Geruch natürlich.
Ja?
Aber es schmeckt sehr gut. Macht alles wieder wett. Der Geschmack von Stinkkäse macht den Geruch wieder wett.
Ich finde ja den Geruch von Stinkkäse auch gar nicht schlimm. Und ja, je stärker er stinkt, desto würziger ist er ja in der Regel. Und desto geiler finde ich den eigentlich auch, ja. Also, kennst du Époisse?
Mm-mm.
Das ist halt so ein Käse, ist also ein Weichkäse, so ein bisschen Camembert-esque ist der. Und der ist halt wirklich erst geil, wenn der einmal komplett durchgereift ist. Und dann müssen sie ihn im Käseladen in kleinen Plastiktöpfchen verkaufen, weil der echt wegläuft. Also, den kannst du auf den Tisch legen, dann und breitet sich einmal über den gesamten Tisch aus. Kann ich nur dringend empfehlen. Ja, also, ja, stinkender Käse gilt bei mir als Delikatesse, aber auch, hallo. Der Magnus hat gerade das Bad geputzt und würde gerne wissen, was sind bemerkenswerte Erkenntnisse, die ihr unter der Dusche oder in der Wanne erlangt habt?
Interessant, dass er das beides zusammen erwähnt, die Dusche und die Wanne. Weil ich habe nämlich gemerkt, dass ich diesen Effekt, den viele Leute beschreiben, dass sie beim Duschen eine geile Idee haben oder dass sie Probleme lösen können. Ich habe diesen Effekt nur beim Duschen. Und ich habe das immer mit diesem Rauschen des Wassers in Verbindung gebracht. Weißt du, so dieses Rauschen, was dich in so eine Mustererkennungsmodus
ja.
bringt.
Genau.
Und das fällt halt total flach, wenn ich in der Wanne liege. Wenn ich in der Wanne liege, dann höre ich halt meistens Musik und dann ist alles, was ich im Kopf habe, sind Bilder. Also so cineastische Bilder oder sowas. Aber es sind keine Gedanken, das habe ich nur unter der Dusche. Ist
ich
das bei dir?
Ich habe das gar nicht. Also beim Duschen oder beim Baden. Baden tue ich eh selten, weil meine Wanne zu kurz ist. Da ist dann entweder erst mit einem halben Oberkörper draußen oder mit einem Bein. Und das ist dann immer ein bisschen ungemütlich. Ich habe beim Duschen überhaupt keine Erkenntnisse. Tatsächlich nicht. Ich wüsste wirklich nicht, ob ich jemals so ein Heureka unter der Dusche gehabt hätte oder so. Nee, also nee. Nee.
Ich habe das
ich total bin raus. Nee, ich habe also solche Erkenntnisschübe, die habe ich, wenn ich spazieren gehe oder wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und gerade eine Strecke fahre, bei der ich mich auf nichts konzentrieren muss.
Ja, aber das ist doch beim Duschen genau der Effekt. Du hast diese Bewegungsabläufe drin. Du hast halt so eine Duschroutine, wann du Duschgel nimmst und Shampoo und so weiter. Und das führt die meisten Leute dazu, dass sie da auf einmal diese Idee haben, weil sie nicht abgelenkt werden von diesem
komisch. Ich dusche aber auch nicht lange. Vielleicht liegt's daran. Also ich duschen dauert bei mir 5 Minuten oder so.
Boah, Leute, die lange duschen, das ist ein Mysterium für mich.
Nee, das ist kein
Mysterium. Es gibt Leute, die duschen eine halbe Stunde. Ja, warum machen die das?
Freund von mir duscht eine halbe Stunde und beschwert sich, was total lustig ist, der hat einen Durchlauferhitzer, duscht eine halbe Stunde und beschwert sich die ganze Zeit über seine Stromrechnung. Ich finde das so lustig. Boah, ich habe so eine Stromrechnung. Nee, ich kann das auch nicht. Also weiß ich nicht, wenn ich eine geile Dusche hätte, würde ich das vielleicht auch machen, keine Ahnung. Aber ich habe halt eine total ungeile Dusche, weil es ist eine zu kurze Badewanne, die auch nicht so breit ist, dass man sich da groß verteilen könnte drin. Und dann halt so ein Duschvorhang. Und weil die Badewanne auch nicht in einer Ecke steht, sondern an der Längswand, muss ich den Duschvorhang auch noch über so ein U-Profil da oben drum machen. Und ach, das ist alles nicht das meiste, was ich denke, wenn ich dusche, ist, hier könntest du auch mal wieder sauber machen. Oder irgendwie sowas. So Erkenntnis kommt da überhaupt nicht bei mir. Julia möchte wissen, ist es Paranoia, dass ich die Frontkameras meiner technischen Geräte, also Smartphone, iMac, Tablet, abklebe? Macht ihr das auch?
Ja, es ist Paranoia, ich mach das nicht.
Es ist Paranoia, ich mach das auch. Allerdings tatsächlich nur bei meinen Computern, beim iPhone nicht. Dazu benutze ich diese Kamera zu häufig. Und beim iPad habe ich ja ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht, aber da ist ja auch eine Kamera, stimmt. Ja, also bei den Rechnern mache ich das. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch sinnvoll ist. Im Zweifelsfall ist es sinnvoll. Tim wüsste gerne, was haltet ihr von Reddit?
Ja, ist ganz lustig, ne? Ich finde aber Quora besser.
Erklär, weil ich habe ein paar Mal auf Reddit geguckt und ich habe das nie wirklich verstanden.
Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, was es ist. Weder das eine noch das andere. Ich habe keine Ahnung, wozu das gut ist, wer das nutzt und was überhaupt die Idee dahinter ist. Ich lande auf diesen Seiten aber immer, wenn ich nach einer Frage google, wo ich weiß, dass die mir nicht von irgendwelchen Internetartikeln von Zeitungen am besten beantwortet wird, sondern von Leuten, die konkret ein Problem haben oder sich mit irgendeiner Sache sehr gut auskennen. Da lande ich dann meistens auf Reddit oder Quora. Aha. Und ich glaube, die haben beide, also Quora hat es auf jeden Fall, so ein Upvoting-System.
Das hat Reddit auch, ja.
Dass besonders qualitative Antworten eben ganz vorne stehen. Und ich finde das super angenehm. Wenn du so ein sehr spezifisches Problem hast, keine Ahnung, mit irgendeiner psychischen Störung, an der du leidest halt, ja, dann kannst du da ganz schnell Erfahrungsberichte und so dir ergoogeln.
Okay, aber so, also ich habe ein paar Mal versucht, Reddit.com, also dahin zu gehen und zu versuchen, das als eine gute Informationsquelle oder als so eine regelmäßige Informationsquelle für mich zu benutzen. Und es ist mir bisher noch nicht gelungen, die Struktur so zu durchdringen oder die Struktur und die Dynamik davon so zu durchdringen, dass ich Reddit in meinen normalen Informationsalltag integriert kriegte. Ich habe die ganze Zeit nur das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse. Also ich habe die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass Reddit eine gute Quelle sein könnte, weil ich viele Leute kenne, die das regelmäßig benutzen. Ich habe das Gefühl, dass es eine gute Quelle sein könnte und dass ich mir was vergebe dadurch, dass ich es nicht regelmäßig benutze. Aber immer wenn ich versuche es zu benutzen, fehlt mir irgendwie, wie nennt man das denn? Die Metapher, die ich im realen Leben anwenden könnte. Also Skype ist die Metapher das Telefon, ne, sowas. Also ich habe irgendwie, eine Webseite ist die Metapher die Zeitung, wenn man so will. Und irgendwie fehlt mir das bei Reddit. Ich habe dazu überhaupt keine Meinung tatsächlich. Ich find's weder doof noch gut, weil ich noch nicht verstanden habe, was das tut und was es mir nutzen oder schaden könnte. Katrin fragt, sie fragt mich, spendest du immer noch fleißig bei Share the Meal? Ja. Kennst du?
Ja, kenne ich.
Okay, machst du? Kenn ich,
hast du ja oft genug beworben.
Ja, genau.
Nein, mache ich nicht.
Mach mal, warum machst du das nicht?
Können wir später drüber reden.
Okay. Ich hasse arme Menschen. Aber das kann man öffentlich heutzutage ja nicht sagen. Nächste Frage kommt von Nina. Die wüsste gerne, ob wir den Martin schon mal persönlich kennengelernt hätten.
Ich kenne den nicht. Kennst du den?
Ich meine, ich kenne den Martin. Also ist es der Martin, der immer die Fragen schickt, ne? Ja doch, den kenne ich.
Aber das ist nicht der Mathe-Pauker.
Doch, ich glaube schon, oder? Ist das nicht der Mathe-Pauker? Ich meine schon. Also, doch, ich meine, Martin wäre der Mathe-Pauker. Jetzt hast du mich verunsichert. Doch, ich kenne den. So. Alexander fragt, warum ist es unsere Pflicht, Leute zu verschiedenen Anlässen zu beschenken?
Die Frage geht noch weiter. Ich empfinde es als lästig, sowohl zu beschenken, als auch beschenkt zu werden.
Ja, okay, aber ja.
Ja, ich finde das wichtig.
Findest du wichtig?
Das finde ich jetzt wichtig.
Also ich kriege ja gern Geschenke.
Ja, ich weiß. Und deswegen finde ich es wichtig, dass einmal jemand zu Wort kommt, der nicht gerne Geschenke bekommt, der sagt, die sind eine Zumutung. Ich kann das sehr gut verstehen.
Echt? Du kriegst nicht gern Geschenke?
Hör mal! Laschprodukte, leck mich am Arsch, diese Stinkseifen. Weißt du, wie oft ich sowas bekomme? Ich hasse es. Oder irgendwelche Edelsteine, Halbedelsteine mit irgendwelchen magischen Wirkungen.
Das sind doch keine Geschenke, das ist Trash.
Oh, also ja, aber ich krieg das als Geschenk überreicht, das ist ja das Schlimme.
Das ist falsch, das ist so falsch. Ja,
und sowas ist für mich wirklich extrem belastend, muss ich sagen.
Ja, das wär's bei mir auch, ja.
Und ich hab auch irgendwie nicht den Nerv oder nicht den Mut oder nicht den, keine Ahnung, was man dazu braucht, zu sagen, ich hasse Laschseifen. Ich hasse sie einfach.
Dieser Gestank, das ist nicht, mir ist das auch vollkommen schleierhaft, wie man parfümierte Körperpflegeprodukte benutzen kann. Das macht mich fertig. Das ertrage ich gerade mal noch bei Handcreme. Punkt. Ja, ansonsten, ja. Doch, es gab mal ein parfümiertes Duschgel, das ich total geil fand, aber das gibt's nur in Spanien. Das roch aber auch sehr dezent und hat mich an ein Eau de Toilette aus meiner Jugend erinnert, der Geruch. Ich weiß leider nicht mehr, wie es Eau de Toilette heißt. Ansonsten, ich benutze ja Duftwasser, also ich benutze ja Eau de Toilette. Aber da bestimme ich halt selber den Geruch und die Intensität. Ja. Und wenn das aber die Seife ist, die du jeden Tag benutzt, dann, ich würde irre werden davon. Ja.
Ja, das ist nicht schön. Es ist ganz, ganz schlecht von geschmacklosen Leuten geschmacklose Geschenke zu bekommen oder von solchen Sinneslegasthenikern sinnlich Überforderndes.
Ja.
Und ich kann auch aus anderen Gründen verstehen, warum man nicht gerne beschenkt wird. Es gibt Leute in meinem Freundes-, Bekannten- und Familienkreis, die ich als unbeschenkbar bezeichnen würde.
Das gibt's nicht.
Ich weiß es nicht, ja.
Selbst meine Eltern sind beschenkbar und das sind die bescheidensten, zufriedensten Menschen, die ich je in meinem Leben getroffen habe.
Okay, gut, aber es, also ein Dauerbrenner unter Geschenken ist ja das Buch. Ja, und es gibt Leute, die
kannst auch empfinden. Kannst auch einen Gutschein verschenken.
Ja, natürlich, aber Gutscheine sind halt scheiße. Und wenn du ein Buch verschenkst, dann musst du erstmal sicher gehen, dass derjenige überhaupt gerne liest.
Ja.
Bücher werden aber mittlerweile zu allen möglichen Anlässen, hauptsächlich Buch verschenken, weil das ist ja wertig und so, ne? Und
ja, ein Buch, ich finde, Buch ist meistens Ausdruck dessen, dass man sich eigentlich nicht für denjenigen interessiert. Also wenn man nicht weiß, was man jemandem schenken soll, ein Buch zu schenken oder noch besser eine CD, das ist halt so, wo du denkst, ja.
Aber viele Leute geben sich ja große Mühe. Zum Beispiel, gestern hatte ich eine Frau im Laden, die hat gesagt, mein Papa hat dieses Tille-Buch gelesen vom Kehlmann, das hat ihm so gut gefallen, so dieses Abenteuer und Geschichtliche und bla. Und was kann ich dem schenken, was so ähnlich ist, was so eine ähnliche Thematik hat oder so.
Dann das ist das ja super. Dann steckt da ja auch ein Gedanke dahinter. Aber wenn du irgendwie Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste einfach hingelegt kriegst, dann steckt da überhaupt kein Gehirnschmerz.
Genau.
Ja, klar.
Und ich mache mir immer sehr viel Mühe, zum Beispiel Bücher für meine Eltern auszusuchen, dass das so Sachen sind, die wirklich gute Literatur sind und wo ich weiß, es wird ihnen gefallen oder Sachen, die einfach in der Region spielen, in der wir alle groß geworden sind und so. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass meine Geschenke ein bisschen eine Zumutung sind, weil ein Buch geschenkt zu bekommen bedeutet immer auch, das lesen zu müssen. Also 10 Stunden sich freischaufeln zu müssen, um das zu lesen und um das dann entsprechend würdigen zu können. Und das ist schon eine Belastung. Ja, das absolut. Kannst du nur Leuten schenken, die auch genug Zeit haben. Aber wenn man so für gar nichts mehr Zeit hat, wie meine Eltern, weil sie ständig Sorgen haben, weil sie arbeiten müssen, weil sie Stress haben und rumlaufen müssen, dann ist das fast schon eine Beleidigung.
Nee, die Beleidigung wird's erst dann, wenn du nachfragst. Du kannst ja ne jemandem ein Buch schenken, jemandem überhaupt irgendwas was schenken, irgendwas machen, alles okay. So, was für sich zu sagen, hier, das ist, guck mal hier, ich mache einen neuen Podcast oder so, alles okay. Aber dann nachzufragen, und hast du schon gelesen? Das ist halt assi.
Das ist frech, ja.
Also das ist halt, weil damit setzt du die Leute erst unter Druck, dass ich jetzt ein Buch bekommen habe, für das ich keine Zeit habe und das ich vielleicht erst in 3 Jahren anfasse oder so. Ist ja völlig okay. Aber dann zu fragen, und hast du es schon gelesen und wie fandst du? Damit setzt du die Leute halt unter Druck, weil dann verknüpfst du mit diesem Geschenk auch eine Erwartung, irgendwie was zurückzukriegen dafür. Das finde ich eigentlich so das Problem. Ansonsten finde ich das, ja. Also Bücher verschenken ist immer dann gut, wenn man tatsächlich ja den Geschmack oder den Nerv des Beschenkten getroffen hat. Ja, da finde ich das völlig in Ordnung. Hattest du übrigens eine Antwort auf die Till-Frage, was man da sonst noch lesen könnte, wenn man auf solche Abenteuer-History-Dinger steht?
Ja.
Wie war die Antwort?
Ich glaube, Die ewige Stadt, heißt das Buch so, von Sabrina Janisch?
Das weiß ich nicht. Sonst hätte ich nämlich auch
heißt
eine Antwort.
Heißt das die ewige Stadt? Heißt das so? Die ewige, das muss die ewige Stadt heißen. Das handelt von so einem deutschen Forscher, der Machu Picchu mitentdeckt hat. Mhm.
Aber ist das ein Sachbuch oder ein Roman?
Das ist ein Roman. Allerdings ist es sehr gut recherchiert alles und liest sich stellenweise wie ein Sachbuch.
Ja.
Also, weißt du?
Ja, es gab auch mal so was Ähnliches, gab es auch mal über London, also praktisch die Geschichte der Stadt London in mehreren, also ein riesendickes Buch war das und die ist in mehreren Episoden erzählt worden. Ich krieg's nicht mehr zusammen.
Ja.
Nee, und sonst kannst du da immer, also wer Till gut fand, ich habe es gerade angefangen, wer Till gut fand, der mag Neal Stephensons barocken Zyklus lesen.
Das ich muss so. Mal gerade hier berichtigen, Die goldene Stadt
die heißt goldene das Stadt,
von Sabrina Janisch.
Ja.
Neal Stephenson, genau.
Für ja, also das funktioniert auch total gut. Das ist auch so auch super recherchiert, aber eigentlich völlig absurd. Also weil die Leute, die da miteinander zu tun haben, haben sich nie getroffen, aber sie haben zur gleichen Zeit gelebt und sowas. Das ist schon sehr schön gemacht. Der Robert fragt, ist wirklich jeder seines Glückes Schmied? Die Antwort ist ganz einfach.
Also
nein.
Ja, eigentlich schon, aber ob derjenige ein Stück Eisen bekommt und einen Ofen, in dem er es heiß machen kann und einen Amboss, das bestimmt die Gesellschaft. Mal ganz einfach ausgedrückt.
Okay,
wenn alle diesen Amboss besitzen würden und den Ofen und den Hammer, dann könnte jeder seines eigenen Glückes Schmied sein, selbstverständlich. Das Problem ist, dass eben nicht alle Zugang zu dieser Werkstatt haben.
Niemand ist eine Insel. Also niemand existiert unabhängig von den Bedingungen, unter denen er existiert. Darum ist ja auch diese Idee von Libertarismus und Teilen des Liberalismus, also ne, was die FDP letztlich propagiert, jeder kann es schaffen, er muss sich nur anstrengen und so weiter, völliger Unsinn, ja, weil nicht jeder hat die gleichen Voraussetzungen. Gibt ein sehr schönes Video dazu, ich weiß gar nicht mehr, was das war, auch irgendwas in den USA, wo sie auch irgendwie 50 Leute da stehen haben und sagen so, wir machen jetzt ein Wettrennen, wer als erster da hinten ankommt, kriegt diese $20 oder wie viel das ist. Jetzt treten bitte mal alle einen Schritt vor, die in einer intakten Familie aufgewachsen sind.
Ich kenne das Video.
Ja, jetzt treten bitte mal alle vor, die, weiß ich nicht, viel Taschengeld gekriegt haben und so. Und dann hast du auf einmal, diffundiert das so aus und dann stehen auf einmal nur noch 2 Leute vorne oder so, die tatsächlich die Chance haben, diese Kohle zu gewinnen. Alle anderen, die hinten stehen, sind dann halt deren Lebensverhältnisse halt nicht gut genug waren, um bessere Startbedingungen zu haben. Und das ist ja so ein Problem, was diese Gesellschaft, finde ich, durchzieht. Also es gibt extrem oft Menschen, die behaupten, jeder sei seines Glückes Schmied und das dann in unterschiedlicher Formulierung bringen. Letztendlich sind es aber immer Menschen, die wohlhabend, behütet und sonst wie aufgewachsen sind. Weißt du, wenn meine Eltern schon ein abbezahltes Einfamilienhaus haben, dann ist es für mich wesentlich leichter, studieren zu gehen, weil meine Eltern sich keine Sorgen um die Miete machen müssen.
Ja,
also kann ich während meines Studiums auch zu Hause wohnen bleiben und kann, ne, und so weiter. Und das ist nur ein ganz kleiner Effekt. Und du hast dann natürlich diese ganzen Erben, die da unterwegs sind, die immer so tun, als hätten sie irgendetwas von dem, was sie gerade machen, selbst auf die Beine gestellt. Das haben sie ja nicht. Ja? Selbst wenn du zur Erbengeneration gehörst, also so viel geerbt hast, dass du ja dir zumindest keine Sorgen mehr machen musst oder dass du nicht gezwungen werden kannst, und jetzt einen Job hast, den du dir selber erarbeitet hast sozusagen, oder eine Stellung, die du dir selber erarbeitet hast, hast du dir diese Stellung auch nur erarbeiten können, weil du diese Ausgangsbedingungen hattest. Ansonsten wäre deine Biografie komplett anders verlaufen. Mhm. Nämlich in dem Moment, wo du dir Sorgen darum machen musst oder wo du dir alleine nur die Frage stellen musst, wovon bezahle ich eigentlich nächsten oder übernächsten Monat die Miete, wirst du bestimmte riskante Entscheidungen nicht mehr treffen. Und es gibt sogar Forschung darüber, dass die hatten wir, glaube ich, sogar mal in der Vrindwissenschaft thematisiert. Es gibt Forschung darüber, dass diese ganzen Entrepreneure, die ja so wahnsinnige Risiken eingehen und Firmen gründen und so weiter, fast alles Leute sind, die schon wohlhabend sind und das Risiko genau deswegen nur sich trauen einzugehen, weil sie wohlhabend sind. Natürlich gibt es dann auch immer wieder Leute, die es aus eigener Kraft schaffen, wirklich von ganz unten sich hochzuarbeiten, aber die sind minimal, das sind die Ausnahmen, die Regel bestätigen. Also es ist nicht jeder seines Glückes Schmied. Wenn die Frage so einfach ist, beantworte ich die auch so einfach, ja. Der Flo schreibt, ich fahre gerade mit dem ICE, was mir da immer wieder auffällt, ist die schlechte Qualität der Durchsagen. Ist ja immer ein Lacher, aber warum kann die Bahn kein gutes Soundsystem installieren? Auf dem Bahnhof ist es ja auch nicht besser. Ist das Absicht?
Weiß ich nicht.
Ich kann da nur mutmaßen, dass das Soundsystem ist halt auch immer nur so gut wie der Sprecher, der dahinter steht. So, und also nur so ein Soundsystem arbeitet halt nach dem Garbage-in-Garbage-out-Prinzip. Wenn du da ein mieses Signal reindrückst, dann kommt auch ein mieses Signal dabei raus.
Das heißt, wenn ich ganz dicht ans Mikrofon gehe und da auch noch ganz laut reinspreche, weil ich ja der Meinung bin, dass mich niemand hört und weil es ja ein Lautsprecher ist, klingt es halt scheiße.
Das ist halt so ein bisschen das Problem.
Super.
Ich glaube, dass wenn die Mitarbeiter der Bahn ein bisschen eine bessere Mikrofondisziplin hätten, dann würde das auch ganz anders klingen. Aber die, weißt du, du hast dann immer so dieses, das ist so dieser Fernsprecher-Effekt, den man auch kennt. Leute stehen irgendwie auf der Straße oder überhaupt Leute, die telefonieren, sprechen immer lauter ins Telefon, als würden sie sprechen, wenn sie dem Menschen gegenüber sitzen. Dabei ist dieses, du kannst da in ganz normaler Lautstärke reinsprechen.
Ja.
Und ich erlebe das auch häufiger bei Kollegen, also wenn ich im Studio stehe, Sendung mache, gibt's halt so eine Kommunikationsleitung, also draußen ist ein kleines Mikrofon an so einem kleinen Schaltpult, damit können die Kollegen mir unmittelbar aufs Ohr sprechen. So, ne? Kriege ich halt auf dem rechten Ohr vom Kollegen was gesagt. Und die haben auch oft, das machen die den Fehler, die drücken den Knopf und gehen dann mit dem Mund ans Mikrofon und dann kriege ich derart laute Ansagen aufs Ohr, dass ich so irritiert bin, dass ich den Rest der Sendung verkacke.
Mhm.
Und ich sag dann auch mal, nee, mit ausgestrecktem Arm draufdrücken und in Zimmerlautstärke reden, das ist genau, dann klingt's gut. Und ich würde fast wetten, dass sogar Bahnhofsdurchsagen verständlich wären, wenn die Leute darin geschult werden würden, wie sie in dieses Mikrofon sprechen.
Ja.
Steffen fragt, was sind eure liebsten Meme und könnt ihr sie erklären?
Was genau versteht er unter Memen?
Naja, die Idee des Memes ist ja, oder ein Meme ist eine Informationseinheit, die sich selbst durch die Gesellschaft reproduziert.
Ja, ja, also Internet-Meme.
Also praktisch ein Witz. Der Witz ist das klassische Meme. Eine Informationseinheit, die sich einfach weiterträgt.
Ja.
So, was sind unsere liebsten Meme?
Ich mag Meme nicht, weil ich repetitiven Humor nicht mag.
Oh. Also auch nicht
zum Beispiel
so,
diese Funk-Scheiße, ja. Was soll das? Hört endlich auf, das zu benutzen, for fuck's sake. Wirklich.
For fuck's
sake? Ich kann
sake?
Es nicht mehr sehen.
Was ist das für eins Benutzung, for fuck's sake?
Das ist wirklich, das war lustig. Einmal, vor allem, das hieß ja nie Funk. Vor allem hat es nicht der Typ erfunden, der behauptet, es erfunden zu haben.
Es gibt einen Typen, der behauptet, das erfunden zu haben.
Und dann fingen alle an, so zu reden, obwohl eigentlich nur 5 Leute auf der ganzen Welt dazu berechtigt waren, so zu reden und lustig damit zu sein.
Ich finde das köstlich. Ich finde das nach wie vor köstlich, das Funk. Weil das ist halt so schön, so überfalsch. Ja, mir macht sowas Spaß. Also mein liebstes Meme momentan ist tatsächlich Funk.
Alter.
Ich bin total schlicht. Es tut mir leid. So, der Demon fragt, falls ihr ein Smartphone besitzt, besitzt du ein Smartphone?
Der was?
Was?
Entschuldigung, ich muss gerade so lachen. Sorry, sorry, das war nur was in meinem Kopf. Ich bin heute wirklich, ich bin
was
durch
ist denn das
heute.
In deinem das Kopf?
Ich weiß es auch nicht. Ich habe hier einen Wutanfall nach dem anderen. Merke ich gar nicht. Und ich will das nicht. Ich will das doch überhaupt nicht. Warte.
Immerhin steckt's an, was immer in deinem Kopf ist. Es ist anstrengend. Vermutlich ist es ein Meme.
Oh.
So.
Ja, also.
Wird's denn
wo
gehen?
Waren wir?
Ich sagte, der Demon fragt, so ihr denn ein Smartphone besitzt, wo daraufhin ich so, besitzt du eigentlich ein Smartphone?
Ach so, ja. Ja, ich besitze ein Smartphone. Okay.
Wie viel Geld habt ihr circa für Apps ausgegeben in eurer gesamten Zeit, die ihr es nutzt? Damit keine Begehrlichkeiten entstehen, sind es unter 10 bis zu 50, um die 100 oder wesentlich mehr.
Also jetzt so allgemein in unserem ganzen Leben zusammen oder so pro Monat? Oder
in eurer gesamten Zeit, die ihr es nutzt. Also es wären bei mir 10 Jahre.
Tatsächlich in eurer gesamten Zeit, die ihr es nutzt. Ich glaube 100 Euro.
Also das bei mir sind es wesentlich mehr als 100 Euro.
Ich habe mir mal eine sehr teure App gekauft und zwar Scrivener. Das ist, das ist ja noch nicht mal für Smartphone. Okay, das ist für den Mac.
Ich habe auch schon teure Apps für Smartphone gekauft. Also ich habe auch durchaus 30 Euro Apps auf dem Smartphone. Also es sind wesentlich mehr als 100 Euro, die ich dafür schon ausgegeben habe.
Nee, ich glaube, das ist bei mir wirklich 100 Euro. Das ist überhaupt total krass, als ich das iPhone neu hatte. Da musste ich ganz, ganz viele Apps haben. Und Apps gucken war so meine liebste Beschäftigung von allen. Hey. Ich habe mir 10 Apps pro Tag runtergeladen und war total fasziniert von den Möglichkeiten und so weiter. Und dann irgendwann, schlagartig, habe ich das Interesse an Apps komplett verloren. Ich gucke jetzt nicht mehr in den App Store, was es so Neues gibt und so. Ich habe einfach alles, was ich brauche und irgendwann war Schluss. Da war ich einfach gesättigt.
Nee, das habe ich nicht. Also es gibt halt immer mal wieder ein Problem, das ich habe. Das sich per App lösen lässt. Also ein Problem klingt jetzt größer, als es ist. Aber dass es irgendetwas gibt, was ich gerne geregelt oder einfacher geregelt kriegen würde. Und das lässt sich dann per App lösen und die App kaufe ich mir dann. Und was ich so faszinierend finde, ist, wenn ich sage, wesentlich mehr als 100 Euro. Ich weiß nicht, wie viel wesentlich mehr. Keine Ahnung, das ist über 10 Jahre vielleicht 300 oder meinetwegen auch 500 gewesen sein. Angenommen, es wären 500 Euro gewesen. Ich habe nicht das Gefühl, über den Tisch gezogen worden zu sein. Also die Lösungen, die mir Apps präsentiert haben in all der Zeit, waren immer so, dass ich nie das Gefühl hatte, ich hätte zu viel bezahlt. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und ich verstehe auch nicht so Leute, die sich darüber aufregen, wenn eine App 2,99 kostet.
Hör mal, der Entwickler muss ja auch von irgendwas leben.
Ja, und der soll damit reich werden. Also ich finde das halt, die Idee ist doch, die App kostet 2,99 oder der verdient an der App einen Euro, aber 5 Millionen Leute kaufen diese App und dann hat der 5 Millionen Euro. Das ist doch total geil. Das heißt doch, der hat 5 Millionen Leuten ein Problem gelöst. Ja, der hat 5 Millionen
Leute. Oh ja, und das verdient und das, Entlohn.
Und das verdient Entlohn. Ich finde das total super. Also finde ich großartig. Ich habe noch nie verstanden, warum sich Leute darüber beschweren, dass eine App
diese AirPods Anspruchshaltung,
zu teuer
wo kommt
ist.
Das eigentlich her?
Weiß ich auch nicht. Das weiß ich wirklich nicht, woher das kommt. Aber zu teuer habe ich noch nie gesehen bei einer App. Und wenn sie tatsächlich zu teuer war, wenn es tatsächlich so war, dass ich gesagt habe, nee, also 40 Euro zahle ich dafür nicht, dann ist das Problem aber auch nicht groß genug.
Ja.
Also dann ist die
Nutzen. Ja, du hast aber dann natürlich auch das Phänomen, wenn du eine kleine Zielgruppe hast, die aber ein enormes Interesse daran hat, das Problem zu lösen, dann machst du wahrscheinlich mehr Geld, als wenn du es einer größeren Menge zu einem geringeren Preis anbietest.
Ja, klar.
Kenne deinen Kunden.
Genau. Der Martin schreibt, ein anderer Martin wüsste gerne, welche an die Vrindheit gestellte Frage hat euch noch lange über die Sendung hinaus beschäftigt?
Hui.
Hui.
Mir fällt jetzt keine einzige Frage ein. Boah, das ist total schwer.
Mir würde jetzt auch keine einfallen. Im Grunde sind es ja viele Fragen, die immer so nachwirken. Also ich habe das... eigentlich habe ich's, also mir passiert es oft, dass mir Dinge einfallen oder Sachen klar werden, bei denen mir dann hinterher irgendwann auffällt, ach Mensch, das ist ja das, darüber hatte ich ja mit Alexandra gesprochen. Aber das ist jetzt so die eine wesentliche Frage, mitnehmen und die ganze Zeit drauf rumkauen würde, das habe ich eigentlich nicht.
Ja, geht mir auch so. Nee, mir fällt jetzt auch wirklich nichts ein. Das ist, auch wenn mich irgendetwas dann später verfolgt, dann knüpfe ich das nicht so an diese eine Frage aus der Vrindheit.
Genau.
Das ist vielleicht ein Thema, das wir in der Vrindheit besprochen hatten. Aber ob wir darüber gesprochen haben, weil es eine Frage war oder weil wir halt über die Frage irgendwie drauf gekommen sind, keine Ahnung, das spielt dann keine Rolle mehr.
Ja. Ja. Tim fragt, für wen spendet ihr? Was haltet ihr für spendenwürdig und wie viel spendet ihr?
Du hast es ja schon gesagt.
Ach so, ja, Share the Meal, genau, kann ich schon mal sagen. Share the Meal mache ich. Mhm. Da gibt es jeweils 10% dessen, was ich an Essen ausgegeben habe. Es gibt von mir regelmäßig die Ärzte ohne Grenzen. Und es gibt von mir mindestens einmal im Jahr Geld für die Wikipedia und für die Malteser Migrantenmedizin.
Mhm.
Und wie viel das insgesamt ist, naja, schon vierstellig.
Wow. Okay, ich möchte ganz ehrlich sein. Ich spende nicht.
Ach so, und ich spende, mir fällt, entschuldige, mir spende auch draußen, also Schnorrer und so kriegen von mir auch was, unter ganz engen Bedingungen.
Mhm. Ja. Also ich bin noch ein Nichtspender, aber das wird sich ändern. Ich will jetzt endlich nach langer, langer Zeit des unnötigen Wartens aus der Kirche austreten und nachdem ich ausgetreten sein werde, will ich zum Spender werden. Und ich habe mir noch nicht ausgesucht, wofür ich spende.
Hast du eine grobe Richtung? Also weil bei mir ist ja, also ich hatte ja eben gesagt, Ärzte ohne Grenzen, Malteser Migrantenmedizin und Share the Meal. Share the Meal ist einfach so dazugekommen. Damit habe ich halt erstmal gar nichts verfolgt. Ich fand einfach nur die Idee gut, das so niederschwellig zu machen. Aber bei den anderen beiden Sachen, also Ärzte ohne Grenzen und MMM, ist es halt wirklich so, dass mir persönlich wichtig ist, dass jeder Mensch eine ordentliche medizinische Versorgung hat. Weil Gesundheit, glaube ich, das Wichtigste ist, was wir haben können. Also die Wohnung, in der wir wohnen, die kann noch so klein und muckelig und beschissen sein. Der Stadtteil kann noch so beschissen sein. Der Job kann noch so beschissen sein. Hauptsache, wenn ich krank bin, kann ich zum Arzt. Das ist so ein Ding, was mich tatsächlich auch persönlich treibt. Und darüber habe ich mir überlegt, genau dahin zu zahlen. Die Malteser Migrantenmedizin ist eine Einrichtung, da kannst du hin, wenn du keine Krankenversicherung hast. Also gehst du halt hin und sagst, ich brauche ärztliche Hilfe und die kriegst du, ohne dass gefragt wird. Und das finde ich halt super. Hast du so eine Präferenz irgendwie in die Richtung?
Ja, ich muss halt rausfinden, was meine Werte sind, also wofür ich mich ganz besonders einsetzen möchte. Was ich halt aus meinem normalen Leben kenne, ist, dass ich mich für Bildung gerne einsetzen würde. Bildung für Unterprivilegierte.
Ja.
Das ist einfach etwas, was mich so sehr bewegt und so sehr umtreibt, dass ich glaube, dass mein Geld dann dort landen wird.
Mhm. Ja, finde ich gut. Habe ich noch gar nicht. Bildung ist eigentlich auch eine gute Idee. Ja. Christoph fragt, wie war euer erstes Date? Könnt ihr euch noch erinnern?
Leider ja.
Gegenfrage. Kannst du dich erinnern? Was ist ein Date?
Ja, was zum Teufel ist ein Date, gell? Das war irgendwann, also als ich jung war, war das noch kein Wort.
Genau, und es ist in meinem ganzen Leben noch kein Wort gewesen. Was ist das? Kannst du das erklären? Du bist doch die Pop-Expertin hier.
Boah, ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch, also ich glaube, als ich 16, 17 war, da war das Wort schon in Mädchenzeitschriften vorhanden, Date. Andererseits haben die ganze Zeit geredet von Boys und Girls. Also wie ernst kann man so ein Wort nehmen? Ja, das war keineswegs im Alltag. Ja, wenn du mal einen süßen Boy siehst, aber redet denn so? Niemand redet so.
Naja.
Genauso sagt niemand, ich habe ein Date. Ja, ich glaube, das kommt einfach aus dieser amerikanischen Kultur.
So rede ich halt, wenn ich Innerbeziehungssatire mache, dann nenne ich meine Frau mein Girl und sie nennt mich mein Boy. Ja. Aber das ist halt, danach amüsieren wir uns halt. Ja,
ja.
Aber
ja.
Ernst habe ich das auch noch nie benutzt.
Genau, nee. Also was ein Date ist, ich habe keine Ahnung. Ich hatte oft das Gefühl, dass ich mich einfach nur mit jemandem treffe und derjenige denkt aber, das wäre ein Date.
Ja, aber was ist denn ein Date? Ist ein Date notwendigerweise mit der Erwartung verbunden, hinterher Beziehung, Geschlechtsverkehr, was zu haben? Also was?
Ich glaube
schon. Also wenn ich mit einer Frau einen trinken gehe,
ja,
dann gehe ich erstmal mit der einen trinken. Also das
exakt.
So, ich,
genau,
ne? Weil die ist, die finde ich, aus welchen Gründen auch immer, finde ich die interessant. Vielleicht ist es, weil sie hübsch ist, das reicht in der Regel nicht. Also, ne, wenn sie hübsch ist, also mir gefällt, muss man sagen, weil das ja auch tatsächlich Geschmacksurteile sind. Also, wenn sie mir äußerlich gefällt, wenn sie klug ist und wenn sie witzig ist, dann möchte ich mit der einfach erstmal Zeit verbringen, weil ich das angenehm finde. So. Sei um mich, ich finde angenehm, dass du um mich bist. Das ist eigentlich so das. Und dann gibt's natürlich noch so dieses Harry und Sally-Moment. Männer können mit Frauen nicht befreundet sein, weil immer der Sex dazwischen steht, weil Männer sowieso alle flachlegen wollen. Das spielt, glaube ich, da mit rein, auch bei mir. Allerdings ist das, glaube ich, dann auch immer noch mal so eine Selbstvertrauensfrage, weil alle Frauen, mit denen ich einen trinken gehe, weil ich ihre Gegenwart angenehm finde, Den unterstelle ich also, gleichzeitig auch, dass die sowieso im Leben nicht mit mir in die Kiste steigen würden.
Okay.
So, das, ne? Genau, die wollen alle, genau. Ja. Mädels. Girls. Nee, genau. Genau. Ich höre mir gerade mein Spiegelbild vor. ja. Also, das, ne? Das heißt, also, ich kann überhaupt nicht auf ein Date gehen, weil ich überhaupt nicht selbst wenn ich es mir wünschen würde, also selbst wenn ich sage, meine Güte, an dir würde ich gerne mal rumknabbern, selbst wenn ich es mir wünschen würde, gehe ich sowieso nicht davon aus, dass irgendwas passiert. Darum ist das vielleicht, weiß ich darum nicht, was ein Date ist, weil ich sowieso nicht date.
Ja.
Oder weil
ja,
ich davon auf. Ausgehe, nicht gedatet zu werden, so muss man sagen.
Genau. Ich gehe auch davon nicht aus und deswegen, also mein erstes Date war ja mit Deathlove.
Ja, aber was ist denn das?
Und, ja, okay. Und das ist ja das genau das. Da fangen die Probleme schon an. Weil für mich war es ein Date, für ihn aber nicht.
Ja.
Mit Sicherheit
nicht. Aber ist das, was ist denn dann jetzt in meinem Sinne zum Beispiel ein Date? Ist das das erste Treffen mit einer Frau, aus der dann tatsächlich eine Beziehung geworden ist? Das
ich
erste
glaube,
mit einer Frau,
aus der
dann tatsächlich Geschlechtsverkehr erwachsen ist?
Ich glaube, das ist ein Date ist ein Treffen, an das du romantische Erwartungen knüpfst.
Ha.
Ja?
Dann kann ich mich an mein erstes Date nicht erinnern.
Ja.
Also ich habe eine grobe. Also ich habe eine Waage, also ich weiß, an welche Frau ich zum ersten Mal in meinem Leben romantische Erwartungen geknüpft habe. Das weiß ich noch, aber ich glaube, da gab es auch kein Date. Weil das war so Freundeskreis meiner Eltern, also Tochter aus dem Freundeskreis meiner Eltern. Das heißt, man ist eigentlich zusammen aufgewachsen und irgendwann hat es halt Zoom gemacht.
Es hat Zoom gemacht.
Um es mit Klaus Lage zu formulieren. War es überhaupt Klaus Lage? Ich weiß gar nicht. Ja, aber nee, kann ich mich nicht dran erinnern.
Ja, ich kann mich leider minutiös an mein Date mit Deathlove erinnern. Und zwar fand das an meinem Geburtstag statt. Eigentlich hatte ich das Haus voller Leute. Ich hatte Gäste und so. aber an dem Tag, wo meine Party war, habe ich mit Deathlove gesprochen und der hat gesagt, Homa, hast du heute Abend Zeit, bei mir vorbeizukommen? Und ich so, ja klar, ich habe dem nichts verraten, dass ich eigentlich keine Zeit habe, weil ich eigentlich eine Geburtstagsparty schmeiße bei mir, weißt du? Und ich wusste, ich muss das irgendwie hinkriegen, ich muss das irgendwie unter einen Hut kriegen, das geht sonst nicht, diese Chance kommt nicht wieder. Und deswegen habe ich halt meine Party so geschmissen und dann irgendwann um 21 Uhr habe ich meinen Gästen gesagt, dass ich jetzt ein Date habe mit Deathlev und sie jetzt leider allein lassen muss.
Der Datelev, das alte
schwere
Nöter.
Und ich weiß gar nicht, was der von mir wollte. Ich glaube, der wollte mir eine CD von sich geben oder so. Aus irgendeinem Grund hat er mich zu sich nach Hause eingeladen.
Wie haben deine Gäste reagiert?
Ja, die fanden mich verrückt, dass ich überhaupt in den so verknallt bin.
Ja.
Und ansonsten haben die gedacht, ja, ist doch cool. Wir haben sturmfrei, wir machen hier, okay, was wir wollen. Also die fanden es nicht schlimm, sondern haben es mir gegönnt, dass ich jetzt zu Deathlove gehe. Also bin ich zu Deathlove gegangen. Es ist wirklich, das wundert mich bis heute, warum der mich zu sich nach Hause eingeladen hat, weil der hätte mir auch auf dem Schulhof seine CD geben können. Auf jeden Fall bin ich dann zu dem hingegangen und der hatte eine klassische Gitarre da stehen, neben seinen 1000 E-Gitarren und ich habe dem ein Stück vorgespielt auf meiner Gitarre, was ich selbst komponiert hatte, um ihn zu beeindrucken. Er war auch sehr beeindruckt, hat mir seine Stücke vorgespielt. Dann haben wir ein Album von Marilyn Manson angehört und er meinte, er hasst diesen Künstler, aber einen Track findet er gut und den haben wir uns dann ganz angehört. Und dann hat er mir ein Bildband von Caspar David Friedrich gezeigt, wovon ich sehr, sehr beeindruckt war. Und dann begann er mir von seiner Freundin zu erzählen, die 5 Jahre älter war als er und mit dem er, mit der ihr, also wo er sich halt vorstellen kann, eine Familie mit ihr zu gründen irgendwann. Ja, und dann musste ich auf einmal gehen, weil ich so traurig war in meinem Herzen. Und das war's.
Ja.
Kein Kuss, keine Umarmung.
Und dann war es auch kein Date, oder? Ich verstehe das alles nicht.
Ja, ich sag ja, von meiner Seite aus war es ein Date, denn daran waren romantische Erwartungen.
Warst du schon mal beim Speed-Dating?
Nee.
Das würde ich ja gerne mal ausprobieren.
Echt?
Ja, weil es ist doch bestimmt voll lustig. Ja, wieso? Ich suche ja nicht. Mir doch egal.
Ach so, meinst du, das ist moralisch vertretbar, wenn man Speed-Dating macht? Ohne,
Naja, weil ich ja ohnehin davon ausgehe, dass ich nicht gedatet werde.
Vielleicht wächst du erotische Spekulationen und Erwartungen in deinen, also kannst du ja nicht wissen. Kann ja alles passieren während so eines Speed-Dates.
Kann natürlich wissen.
Du plapperst ja ganz viel auch, kannst in einer Minute sehr viel Inhalt unterbringen.
Ja, aber das ist doch das Schlechteste, was man überhaupt noch machen kann, Frauen zu texten beim ersten Treffen.
Ja, stimmt auch.
Siehste, gewonnen! Schnell weiter. Tobias fragt, und zwar dich, in Folge 507 hast du gesagt, dass du keinen Reichtum in deinem Leben haben möchtest. Warum?
Habe ich das gesagt? Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass ich das gesagt habe. Ich will keinen Reichtum haben, weil Reichtum für mich bedeutet, mich abhängig zu machen. Mich abhängig zu machen von... Ich schreibe einfach meine Standards hoch und das will ich nicht. Geld ist scheiße und es gibt ja auch so eine Studie, die besagt, dass bis zu einem Jahresverdienst von $75.000 Geld glücklich macht und ab diesem Betrag nicht mehr.
Ja.
Und das glaube ich gerne, weil das so ein Betrag ist, der dir
Freiheit 75.
ermöglicht. Das heißt, du kannst in der Welt herumreisen, kannst ein gutes, komfortables Haus dir bauen oder so, aber bist halt nicht so dirty rich.
Ja, aber
so
wäre doch schon mal super, 75.000 Euro im Jahr zu haben, oder? Also ich fände es super.
Ja, da würde ich nicht Nein sagen. Das genau. würde ich auf keinen Fall ablehnen.
Und das?
Aber Millionen zum Beispiel... Das will ich nicht.
Fände ich total super. Also wenn wir bei den 75.000 bleiben, also dann 75.000 sind so ungefähr die Zinsen, die der Aktienmarkt oder die Rendite, die der Aktienmarkt langfristig auf ein Vermögen von 1 Million zahlt. So ungefähr, ne? So zwischen 6,5% und 7,5% Zinsen kriegst du, also Rendite kommt da zusammen, langfristig, also im langfristigen Mittel. Das heißt, wenn du 1 Million hast, ne? Dann hast du die 70.000 im Jahr sicher. Wie geil wäre das denn? Also das fände ich dann schon Reichtum. Wenn ich ein Vermögen von 1 Million Euro in Aktien hätte, ja, wo jedes Jahr 70.000 irgendwie rausfallen, das fände ich ja schon Reichtum. Klar, bei 10 Millionen sind 700.000, da musst du überhaupt nicht mehr nachdenken, aber ja. Nee, ich hätte schon gern 1 Million. Also eine würde mir reichen. Mir würde auch 1/2 reichen. Komm, wer 1/2 über hat, gib mal her.
Ja.
Ja, jetzt rechnest nee, du. Jetzt habe ich dich deprimiert.
Nee, ich bin müde.
Gut, nächste Frage kommt von Ole. Was ist eigentlich, wenn der Schwindel auffliegt und alle merken, dass man in Wirklichkeit gar nichts kann?
Ha! Imposter-Effekt.
Genau.
Ja, kenne ich. Story of my life. Ja. Das ist so geil. Weißt du, das Problem ist, dass Leuten, die etwas gut können, dass denen immer von außen signalisiert wird, dass hier irgendeine Magie am Werke ist.
Das ist ein guter Hinweis darauf, dass ich nichts kann, weil das ist mir von außen noch nie signalisiert worden.
Ah. Ja. Nein, weißt du, was ich meine? Es gibt doch, ich vergesse immer ihren Namen. Ich glaube, sie heißt mit Vornamen Sarah. Das ist so eine Cartoonistin, die das Leben einer introvertierten Person illustriert. Mhm. Und die hatte mal so einen Cartoon wo sie halt versucht, ihrem Gegenüber klarzumachen, dass sie deswegen so gut zeichnen kann, weil sie viel geübt hat, weil sie viel übt. Ja. Practice, sagt sie immer. Und diese Person so, du kannst so toll zeichnen, es ist unglaublich, woher hast du dieses Geschenk Gottes? Ja. Und sie sagt mal, practice, practice. Das ist halt immer die Antwort und immer wieder kommt als Reaktion, unfassbar, du bist göttlich begabt. Und ich kenne das halt auch und
bei der würde halt nicht auffallen, dass sie nichts kann, weil sie kann ja was, nämlich gut zeichnen.
Ja, stimmt.
Also dieses Imposter-Syndrom, das existiert ja ganz besonders bei so Leuten wie mir, also bei Medienschaffenden, weil wir ja im Grunde nur Ideen produzieren, heiße Luft produzieren, die ja im Grunde nichts Handfestes produzieren. Und ich merke das ja an mir selbst und darum eigentlich ständig, ich habe eigentlich ständig das Gefühl, dass ich nichts kann, ja, dass ich keine Spezialbegabung habe oder keine besondere Fertigkeit, die ich mir über Jahre erarbeitet habe und sowas alles. Und ich muss mir immer und immer wieder sagen, ja, Holgi, du bist seit 20 Jahren beim Hörfunk, auch wenn diese ganzen staatsfunkschreienden Spacken glauben, dass unser eins das einfach alles in den Arsch geblasen kriegt. Ja, das ist ja so die Vermutung oder zumindest der Vorwurf, der uns gemacht wird. Wir könnten das ja alles gar nicht, wir hätten das ja alles gar nicht verdient, diesen Job zu machen, und wir kriegen da ja einfach nur Staatsknete in den Hintern geblasen. Es sind ja trotzdem Unternehmen, bei denen wir arbeiten. Und wenn wir das, was wir da machen, nicht halbwegs ordentlich machen würden, dann würden diese Unternehmen uns auch rausschmeißen. Ist mir schon mehrfach passiert, dass ich rausgeschmissen wurde, weil meine Arbeit nicht ordentlich war. Das heißt, ich muss immer wieder zu diesem Trick greifen, eigentlich zu sagen, du machst seit 20 Jahren Radio, irgendwas scheinst du richtig zu machen, irgendwas scheinst du dazu können, also gut genug zu können, sodass du überhaupt 20 Jahre da überlebt hast. Gleichzeitig denke ich mir dann auch wieder, du machst jetzt seit seit einigen Jahren Podcasts, und das hören sich ziemlich viele Leute an, und du kannst davon einen Teil deines Lebensunterhalts bestreiten. Also scheine ich irgendetwas zumindest gut genug zu machen oder besser zu machen als andere, die das nicht können. Aber das grundlegende Gefühl, also dieses Imposter-Syndroms, das bleibt immer vorhanden. Das ist schon ganz interessant.
Das ist ja das.
Und ich
das
unterstelle ja zum Beispiel einem Tischler nicht, dass der das hat, weil der da kommt ein Produkt raus, das man anfassen kann.
Nein, aber weißt du, das ist vor allem bei diesen kreativen Berufen so. Ich werde dir mal sagen, was ich denke. Ich habe eine feste Überzeugung, dass ich nicht schreiben kann. Das ist nicht mein Talent.
Ja.
Es kostet mich sehr viel Anstrengung. Es gelingt mir nicht ohne weiteres. Trotzdem sind alle davon überzeugt, dass ich gut schreiben könnte.
Ja.
Weißt du? Und das ist halt das Krasse. Und ich sag mir immer, ich weiß, warum ich so in Anführungsstrichen gut schreiben kann. Weil ich unglaublich viel Energie und Zeit investiere, um das am Ende so aussehen zu lassen.
Mhm.
Weißt du? Und ich sag mir immer, gut, es mag sein, dass ich ein sprachliches Talent habe, was mir in die Wiege gelegt wurde, in einem Ausmaß, wie es bei anderen halt nicht der Fall ist. Das mag sein, aber eine ganz andere Sache ist, wie viel ich wirklich zu geben und zu leisten und reinzustecken bereit bin, um es so aussehen zu lassen, als würde ich gut schreiben können. Und ich sag mir immer, diese Leute, die mich dann bewundern und gleich so, oh, Gottesgabe und so, denen sage ich immer, Homma, setz du dich doch mal 10 Stunden am Tag hin und wälze alle möglichen Drehbuch, Handbücher, mach du doch mal Recherche eine Woche lang über ein Thema, setz du dich doch mal hin und schreib einen Satz 100 Mal so, dass er am Ende passt, und dann werden wir sehen, ob du auch nicht schreiben kannst, also ob du wirklich nicht schreiben kannst, wie du denkst.
Practice,
ganz genau. Und das ist halt die Sache, die mich oft so ein bisschen hochstaplerisch fühlen lässt, dass einem von außen vermittelt wird, man hätte da dieses wahnsinnige Talent, aber du selber weißt ja, aus welchen Bestandteilen dieses Talent sich zusammensetzt und weißt, wie viel harte Arbeit dahinter steckt.
Ja.
Und es ist ja auch bezeichnend, dass ich sage, ich lasse es so aussehen, als könnte ich gut schreiben. Was soll denn der Scheiß? Warum kann ich nicht einfach sagen, ich kann einfach gut schreiben?
Ja. Ja, was du ja kannst, weil es geht ja ums Ergebnis, nicht um den Weg dahin.
An dem Ergebnis zeigt sich das dann. Und trotzdem ist in mir so ein ewiges Gefühl von Unzulänglichkeit, von ich denke ja auch, das ist ja auch so ein Grund, dass ich Angst habe, dass wir keine Live-Sendung produzieren können, also vor Live-Publikum ich. Ich denke, sobald das Live-Publikum da ist, wird sich herausstellen, dass ich nicht eloquent bin, dass ich nicht witzig bin, dass ich nichts Kluges beizusteuern habe, dass ich einfach nur der Mensch bin, der ich in der Schulklasse immer war, der still ist und nichts sagt und eigentlich nur weg will. Ja? Mhm. Ich habe immer Angst vor einer Situation, die mich bloßstellt,
ja,
als riesengroßer Fake.
Ah, okay. Ja gut, da, ja, verstehe. Das ist zum Beispiel eine Angst, die ich nicht habe, weil ich nicht wüsste, wie man das machen könnte, also wie man mich da bloßstellen könnte, weil das, was ich mache, also das, was, wie ich publizistisch wirksam bin, behauptet ja nicht, dass ich eine bestimmte Fertigkeit oder Fähigkeit habe. Da bin ich dann doch noch klar im Vorteil dir gegenüber.
Mhm. Also weil du sagst halt, du kannst das machen, was du machst, und zwar unabhängig davon, ob du es richtig gut kannst oder nicht.
Es gibt halt kein Handwerkszeug in dem Sinne, an dem ich mich abarbeiten würde. Der einzige Maßstab, den ich habe, ist halt die Reaktion des Publikums und die Reaktion des Chefs.
Ja.
So, also und meine Chefs, ich habe ja mehrere im Hörfunk Auftraggeber und so. Meine Chefs beauftragen mich ja, das zu tun, und daraus leite ich ab, okay, ich mach's gut genug. Und unsere Hörerschaft, die hört sich halt an, was ich mache, und daraus leite ich ab, ich mach's gut genug. Also das wäre, was glaube ich für mich die Katastrophe wäre, wir kündigen jetzt an, wir machen die Vrindheit live vor Publikum, ihr dürft eure Fragen reinschmeißen, morgen Abend in der und der 500 Leute fassenden Veranstaltungshalle, und es käme niemand. Oder es würde nicht voll oder so. Das wäre, glaube ich, in dem Moment würde ich denken, okay, ich bin ein Fake.
Mhm.
Aber gleichzeitig würde ich dann auch wieder denken, aber so viele Leute laden das runter, was wir machen, vielleicht ja doch nicht. Also das ist so, das ist so eine Angst, die ich nicht wirklich habe. Ich habe auch jetzt auf dem Chaos Communication Kongress gemerkt, da habe ich so ein paar Veranstaltungen angesagt, also anmoderiert auf der Bühne, zum ersten Mal kein Lampenfieber mehr gehabt. Das war auch ganz cool.
Aha.
Ich hatte das hatte ich noch nie. Kein Lampenfieber, obwohl ich vor 3000 Leuten oder wie viel auch immer da gestanden habe. Das war schon echt faszinierend.
Ja.
Dass ich dachte, ja, cool, mach mal. Schon interessant. Ja, aber, ja, nach wie vor denke ich, dass der Schwindel auffliegen könnte. Darum hätte ich ja auch gerne diese 500.000 mindestens. um wenigstens nicht zu verhungern, wenn der Schwindel aufgeflogen ist.
Mhm.
Das ist ja auch nochmal wichtig. David fragt, wann gebt ihr zur Begrüßung oder Verabschiedung die Hand und wann eine Umarmung? Zweite Frage, ist es euch auch so unangenehm, wenn der Gegenüber eure Hand zu fest drückt?
Ja, zweiteres ist mir unangenehm, und Verabschiedung und so. Ich finde Handgeben irgendwie scheiße. Ich umarme viel lieber. Und zwar auch wildfremde Leute. Für mich bedeutet eine Umarmung so cut the crap, weißt du?
Ach so.
So, wir müssen hier nicht förmlich tun, nicht mit mir. Ich bin jemand, mit dem man sofort in die tiefen Themen einsteigen kann. Das will ich damit signalisieren.
Ja, nee.
Und ich weiß, dass das viele Leute befremdet, aber
also naja. Umarmung mache ich bei Menschen, die ich mag. Also die umarme ich. Also die ich mag, wo ich mich freue, sie zu sehen und so, und die ich vor allen Dingen gut genug zu kennen glaube. Weil ich finde schon, dass das schon noch einiges an Übergriff hat, jemanden einfach zu umarmen. Und wenn mein Gegenüber meine Hand zu fest drückt, das ist halt so Machtdemonstration, ne? So, ja, ich bin der Chef. Mm-hmm. Machen auch fast nur Männer. Also bei Frauen erlebe ich das ganz, ganz selten, so einen heftigen Händedruck. Ich habe ja nichts gegen festen, aber dieser heftigen Händedruck, das finde ich halt auch furchtbar. Was ich noch viel schlimmer finde, ist, wenn jemand mir zu lange die Hand gibt. Das ist halt
ja, und kennst du Tag, das, wenn die jemanden
einmal schlackern, also einmal schütteln und gut ist. Ja. Und dann lass meine Hand los, du Arschloch.
Ja.
Das finde ich so, nee, ich möchte jetzt nicht. Während du mit mir redest, musst du meine Hand nicht festhalten.
Ja.
Du brichst damit überhaupt keine Barriere, sondern du machst, dass ich überhaupt nicht mit dir reden will. So, die Idee dahinter ist ja, ne, so die Aura zu durchbrechen, ne? Darum, wenn du ein Interview machst und dein Interviewgast will nicht richtig antworten, packst du ihm halt aufs Bein oder fasst ihn an, dann ist er wehrlos. Das hat Michel Friedmann sehr gut kultiviert gehabt damals im Fernsehen immer. Und ansonsten finde ich das ganz cool, wie die Ostler das machen. Wenn ich jemanden zum ersten Mal am Tag sehe, gebe ich ihm die Hand. Wenn ich ihn zum letzten Mal am Tag sehe, auch. Und zwischendurch nicht. Da kannst du ja auch immer noch sehr viele, es ist ja immer noch so eine Kulturtechnik hier im Osten, an der du Westdeutsche scheitern sehen kannst. Die kommen dann morgens ins Büro, ne? Tag, aha, Hand geschüttelt, und wollen das dann aber mittags schon wieder machen, weil sie denken, ja, hier schüttelt man sich immer wieder. Und dann das ist immer sehr lustig. So ein bisschen so ein Jägerschnitzel-Effekt. Ja, und sonst, wenn es zu viele Leute sind, also wenn dann irgendwo fünf Menschen sind, sage ich halt auch nur noch Hallo zusammen oder so. Ja, aber sonst schüttel ich dann, ja.
So. Kommen wir nun zur Höflichkeitsfrage von What's His Face?
Esurell.
Esurell, genau. Und
Die lautet,
wie geht es uns heute?
Abgesehen davon, dass ich total mies geschlafen habe, weil ich mich irgendwie am Anfang des Schlafens schon irgendwo verrenkt habe, geht's mir ganz hervorragend.
Mir geht's total beschissen und ich hoffe, man hat das in der Gesundheit auch gemerkt.
Mir geht's total beschissen und ich hoffe, ihr habt auch drunter zu leiden.
Nein. Ich hoffe, man hat es. Nein. Oh Gott, meine Absicht wird hier total verfehlt. Ich wollte sagen, Entschuldigung, dass ich einen Wutanfall hatte in dieser Rindheit, aber ich bin echt schlecht gelaunt. Ich bin, glaube ich, einfach nur erschöpft. Ich hatte gestern einen schweren Tag. Ich habe sehr viel gearbeitet und gemacht und ich bin einfach fertig. Auch der Winter schlaucht mich total. Eigentlich müsste ich wieder auf eine tropische Insel fahren und
ja, das sowieso, aber
mich dort erholen.
Nee, mir geht's, also es ist, bei mir ist es komplett anders. Also bei mir ist tatsächlich immer noch, was wir in der letzten Sendung schon besprochen hatten, dass dieser Druck, das Buch fertig zu machen, weg ist. Das ist nach wie vor halt das nach. Diese Befreiung davon, also dass ich wieder Luft zum Atmen habe, so vom Gefühl her. Und sonst, nee, es ist alles irgendwie gut. Also ich habe gerade nichts zu jammern. Heute Abend habe ich einen Tisch in einem schönen Restaurant. Beim Griechen, der nur Biofleisch verkocht. Wie geil ist das? Mhm. Weißt du, du kannst zum Griechen gehen, kannst diesen absurden, fiesen, gebratenen dir reinhauen. Ist aber alles Bio. Musst dir keine Sorgen, finde ich super. Und danach werden wir in eine sehr schöne Bar gehen, in die ich gerne gehe. Also alles prima. Morgen gehe ich ins Kino.
Ja, super, dann
es
lass dir gut gehen.
Es liegt irgendwie nicht noch Arbeit rum, die dringend gemacht werden muss. Also alles total super. Um dich jetzt noch mal ein bisschen weiter tiefer runterzuziehen.
Ja, nee, sowas.
Nur schlafen müsste ich halt noch, aber da kann ich ja gleich noch ein Nickerchen machen.
Ich freue mich für dich, ich freue mich für jeden, dem es gut geht.
Echt? Für jeden? Gibt es niemanden, dem du wünschst, dass es ihm nicht gut geht?
Nee.
Echt nicht? Null?
Fällt mir jetzt keiner ein. Wenn ich lange genug nachdenke, bestimmt, aber...
Also 2-3 Leute würden mir einfallen.
Nee, ich wünsche allen, dass es ihnen gut geht. Dass sie sich nicht haben runterziehen lassen von dieser sehr angespannten Rindheit. Vielleicht war sie auch gar nicht so schlimm.
Fand ich überhaupt nicht. Ich habe mich prächtig amüsiert. Also,
das ist wahrscheinlich hier so eine Ego-Fixierung, ja, die genau. Mich empfinden lässt, dass alles ganz furchtbar ist. In Wirklichkeit war alles ganz geil. Also, ich werde mich jetzt ins Bett legen und... Nein, kann ich ja nicht. Denn ich werde jetzt gleich mit der Kada einen Nachschlag produzieren, so anekdotisch evident. Das ist nämlich so eine neue Sache, die wir haben, dass wir so eine Art Recap aufnehmen nach jeder Folge, die schon einen Monat zurückliegt, in der wir nochmal erzählen, was das Thema, wie sich das Thema bei uns noch weiterentwickelt hat. Also das muss ich jetzt noch machen, aber danach
ist Wochenende.
Ende. Ist dann das Wochenende, ja.
Das war vorm Wochenende, und ihr wisst nicht, welches es ist, weil ich die Sendung noch ein paar Tage liegen lassen werde. Die Vrindheit, Fragen an die Vrindheit, stellt bitte unter fragen@vrind.de. Vielen Dank, Alexandra.
Vielen Dank, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.